Guten Morgen am Sonntag. Haben wir nicht eben erst über gute Vorsätze fürs neue Jahr gesprochen, Herr Bischof? Nee, aber gerade erst über die Auferstehung Jesu. Also Ostern ist da noch nicht so lange her, oder doch? Na klar, wir starten in den November. Guten Morgen, lieber Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Wittke. Ich merke schon, Ihr Zeitgefühl ist ein wenig durcheinander, oder?
Ja, aber das ist doch wieder, das ist so ein Formel-1-Jahr. Es rast an einem vorbei.
Na, dann ist doch gut, wenn wir zumindest einmal die Woche ein wenig zur Ruhe kommen, Pause machen, den Fuß und die Seele vom Gaspedal nehmen und Gottesdienst feiern. Wir feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Wie gehen Sie eigentlich damit um, Herr Bischof? Ich habe das Gefühl, für Pausen muss man sich noch viel bewusster Zeit nehmen und die einplanen als die Arbeit. Die Arbeit ist irgendwie immer da und ich merke das auch bei mir, wenn ich nicht aufpasse, dann arbeite ich und arbeite ich weiter und so. Und ich meine jetzt auch nicht die Pausen nach der Arbeit erschöpft sein. Das ist ja eher so eine Zwangspause, sondern ich meine so eine Pause, in der man mal wirklich bewusst entspannt durchatmen kann. Ich beneide manchmal regelrecht die Raucherinnen und Raucher, die wie selbstverständlich sich dann mal zurückziehen, ein Rauchen und dann nach einer Pause wieder an die Arbeit gehen. Aber deshalb jetzt extra mit dem Rauchen anzufangen, kann es ja auch nicht sein, oder?
Nee, würde ich jedenfalls nicht empfehlen, obwohl ich mich genau so daran erinnere, als Raucher, und ich habe sehr viele Jahre geraucht, da hatte ich ein ziemlich gutes Pausenmanagement. Das kann man sagen. So, ne? Das war besser als jetzt. Also, was kann man machen? Ich würde, auch wenn das jetzt ein bisschen komischer, vielleicht frömmelnd klingt, aber sozusagen an den Stellen einfach eine Runde kurz innerlich rausgehen oder auch äußerlich zum Beten. Also sozusagen 6, 9, 12, 15, 18 Uhr oder vielleicht auch zumindest dreimal am Tag, um 6, um 12, um 18 Uhr, so wie früher die Gebetsglocke am Kirchturm sozusagen.
Das war mal Tradition.
Das richtig. War Tradition, sozusagen dreimal am Tag ans Beten erinnern, an eine Unterbrechung erinnern, an einmal bewusst Pause machen. Das ist mindestens eine Möglichkeit, so diesen Fluss der Arbeit zu strukturieren. Und wenn es einfach zwei, drei Sätze sind, Gott, ich bin da, du bist da, danke für die Zeit, das könnte schon reichen.
Und ich meine, eine Routine einzuführen. Ja.
So, dazwischen einmal raus, einmal Pause auf diese Weise. Das kann ja auch da helfen, wo vielleicht die umgekehrte Frage ist. Also wo irgendwie der ganze Tag zerfließt, aber gar nichts ist. Und auch dann hilft eine Struktur in der Zeit.
Wir steuern jetzt, Herr Bischof, im November so geradewegs auf den 9. November zu, den Tag des Mauerfalls, wieder mit so einem ganz besonderen Jubiläum, 35 Jahre. Motto in diesem Jahr, wir halten die Freiheit hoch. Also alte Plakate und Protestschilder, die ja eben auch hochgehalten wurden und werden von damals, werden aufgestellt und ausgestellt. Und es werden gerade auch ganz viele neue Plakate und Schilder gemalt. Und an diesen Malarbeiten haben sich auch viele Kirchengemeinden beteiligt. Warum?
Also zum einen, weil wir die Freiheit hochhalten, jetzt sozusagen im doppelten Sinne. Und ich meine, drei Tage nach dem Reformationstag kann ich das, glaube ich, noch einmal betonen. Der Glaube ist so von seinem ganzen Wesen her Hort und Ort und Zuhause der Freiheit. Und das galt natürlich ganz besonders in der friedlichen Revolution vor 35 Jahren. Mancher hat das schon fast vergessen, dass es die Kirchen und die Pfarrhäuser waren, an denen ganz viel mit dieser Revolution damals begonnen hat. Die Bürgerrechtler, Bürgerrechtlerinnen waren oft Menschen, die dort ein Zuhause für ihre Sehnsucht und auch ihre reale Freiheit gefunden hatten. Und vor den großen Montagsdemonstrationen damals in Leipzig, in Berlin, aber auch in ganz vielen anderen Städten, begann man mit einem Friedensgebet in der Kirche. Und es gab diesen schönen Satz, auch im Nachhinein, mit allem haben sie, also die Herrschenden damals, mit allem haben sie gerechnet, aber nicht mit Kerzen und Gebeten. Und das hat sozusagen entwaffnet. Und das ist immer wieder seitdem dran. Immer wieder, auch vorher schon, aber in diesen 35 Jahren, dass die Kirchen ein Ort der Freiheit sind und das hochhalten. Ich denke daran, in dieser Woche haben wir jetzt die Wahlen in den Vereinigten Staaten. Mhm. Auch da wird es darauf ankommen, dass die Menschen die Freiheit hochhalten. Ich wünsche und hoffe das sehr.
Es geht zu Ende. Die Zählerei geht zu Ende. Ich habe mir gemerkt, Herr Bischof, dass es heute zum letzten Mal nach Trinitatis heißen wird. Heute am vierten Sonntag vor dem ersten Advent. Die Zählerei geht weiter, der Countdown läuft. Aber was ist die Überschrift für den heutigen Sonntag? Heute ist noch nichts mit Gedenken an die Toten, oder?
Nee, das ist heute noch nicht. Da haben Sie völlig recht. Sie haben auch das mit allem ja anderen bald. Absolut recht. Letzter Sonntag, den wir so benennen als Sonntag nach Trinitatis. Ich will aber einmal sagen, jetzt ist November und jetzt kann auch ich gut Adventskalender in den Geschäften sehen. Ja. Das ist jetzt irgendwie was anderes als im August und ich freue mich daran. Ich meine, das ist eine wahnsinnige Kultur geworden, wenn man mal guckt. Also die Auswahl des richtigen Adventskalenders, das will jetzt schon sehr wohl überlegt sein, das ist gut. Also jetzt kann ich gut mit Ihnen mitgehen, dass wir in beide Richtungen zählen. Wir haben den 23. Sonntag nach Trinitatis.
Das ist für mich der Michael Jordan Sonntag nach Trinitatis. Wieso? Weil der die Nummer 23 hat. Aber das nebenbei.
Okay, ja. Also das Thema, das diesen Sonntag bestimmt, weiß ich jetzt nicht, ob das zu Michael Jordan passt, das nicht so. Es geht nicht um Kirche und Sport, sondern es geht um im weitesten Sinne Staat und Kirche oder weltliche Ordnung und Kirche. Vielleicht muss man noch genauer sagen, weltliche Ordnung und Glaube. Wie passt das zusammen? Passt das überhaupt zusammen? Das ist ein großes, ein uraltes Thema. Nicht nur bei der Frage, wie politisch darf die Kirche sein, auch bei der Frage, was, wenn der Staat, wenn die weltliche Ordnung zum Unrechtsstaat wird, was, wenn das eine Diktatur ist, ab wann ist dann sozusagen Widerstand erlaubt? Ja, wann muss ich sozusagen dem dann auch widerstehen? Und wie ist das Verhältnis von Glaube und Kirche im Normalfall zu den staatlichen, weltlichen Dingen? Das ist ein riesiges, ein weites Feld und da guckt dieser Sonntag heute aus verschiedenen Richtungen drauf.
Dem Rat in die Speichen greifen, fällt mir dazu ein.
Sie wissen Bescheid.
Aus einem der Gedanken zum Auftanken bei uns. So, ja, Herr Bischof, dann pusten Sie mal den Staub und das Spinngewebe runter von Ihrer großen Bibel. Ist das eigentlich alles echt oder ist das noch das künstliche Spinngewebe von Halloween?
Herr Wittke, ich glaube, ich muss Sie mal ins Röhrchen pusten lassen. Oder von wegen Halloween, von wegen überhaupt Spinngewebe. Aber es sind interessante Bilder, die Sie malen. Ich bewundere doch Ihre Vorstellungskraft und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir sind mitten in diesem anderen Thema, das ich eben schon benannt habe, Kirche und Staat oder weltliche Ordnung und Glaube. Und da gibt es ein paar Zeilen bei Paulus, also dem großen Apostel, im Brief an die Gemeinde in Rom. Da gibt es ein paar Zeilen, das sind die Zeilen, an denen man sich immer abgearbeitet hat in der Geschichte des Christentums, wenn man hierzu etwas sagen wollte. Okay. Und deswegen lese ich die jetzt.
Gerne.
Römerbrief, 13. Kapitel, also Neues Testament. Römerbrief, 13. Kapitel, 7 Verse. Paulus schreibt, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt.
Das war jetzt wirklich eine, würde ich mir so einschätzen, hochpolitische Bibelstelle, die auch, finde ich, also ich bin jetzt sehr geprägt von der Berichterstattung vor der US-Wahl, mir da viele Bilder von sehr fundamentalen Christen irgendwie hochholt, weil, und ich muss jetzt nachfragen, ob ich überhaupt alles richtig verstanden habe bei dieser Bibelstelle, weil Paulus da ja schon so spricht, als wäre die auch staatliche Obrigkeit von Gott eingesetzt. Meint er das wirklich so?
Ja, das ist sozusagen, ich sage jetzt mal, der Knaller an diesem Text, weshalb, ich habe es ja vorher gesagt, sich wirklich die Kirchengeschichte, die Menschen immer wieder an diesem Text auch abgearbeitet haben, weil in der Tat jedermann sei Untertan der Obrigkeit, jede Obrigkeit ist von Gott, sagt er.
Jede Obrigkeit ist von Gott.
Und jetzt, glaube ich, muss man sich unbedingt zwei Dinge im Hintergrund dafür klar machen. Ich finde, an vielen Stellen merkt man, Paulus redet hier sozusagen erstmal auf der Folie, dass es an vielen Stellen in der Antike auch Chaos gab. Mhm. Also Anarchie wäre vielleicht das falsche Wort, sondern sozusagen, wo das Recht des Stärkeren herrscht. Mhm. Und an der Stelle zu sagen, dass es eine Ordnung gibt, dass es Gesetze gibt, dass es eine Gewalt gibt, die sozusagen Recht durchsetzt und dafür sorgt, dass Böse bestraft werden, das ist an sich erstmal gut. So. Vorausgesetzt natürlich, die Ordnung tut genau dieses, nämlich Böses bestrafen und Gutes durchsetzen und tut nicht das Umgekehrte. Ich will nur sagen, die Folie ist sozusagen Herrschaft des Stärkeren, Anarchie und Chaos. Die Folie ist nicht gleich, überall gibt es irgendwie eine Staatsgewalt und jetzt unterscheiden wir das mal in den verschiedenen Staatsformen. Das ist die eine Folie im Hintergrund und das andere, weshalb man wirklich sagen muss, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass Paulus das sagt. Es ist die Zeit der Christenverfolgung, wo der Staat mit seiner staatlichen Ordnung, mit der weltlichen Ordnung, das Römische Reich, die Christen verfolgt. Und auch Paulus wird in dieser Verfolgung sterben. Und trotzdem sagt er diese Worte. Also er
warum lebt, tut er das?
Warum tut er das? Zum einen würde ich mal sagen, aus strategischen Gründen. Es ging für ihn auch um die Frage, wie verhalten sich Christinnen und Christen in diesem Staat, damit sie sozusagen ihren Glauben leben können. Mhm. Und dazu gehörte zu zeigen, wir erkennen staatliche Ordnung an. Wir sind nicht die, die diese staatliche Ordnung zerstören wollen. Mhm. Wir erwarten, dass der Staat auch uns anerkennt.
Okay.
Auf diese Hoffnung ist das, glaube ich, gesetzt. Und dann auch darauf, dass es tatsächlich um die Verfolgung des Bösen geht. Mhm. Die Herausforderung, und das ist das Tolle an den letzten beiden Sätzen, so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gehört, das ist die weltliche Ordnung, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt, das ist die geistliche Ordnung. Mhm. Also damit ist auch deutlich gesagt, vor dem Kaiser wird sozusagen nicht angebetet. Das ist ja sozusagen der dritte Akzent in diesem Text. Es ist eine Zeit, in der erwartet wurde, dass die Menschen den Kaiser anbeten. Und da haben die Christinnen und Christen gesagt, ihr könnt ja viel mit uns machen in dieser Ordnung, aber die Ehre, die Furcht, die Ehrfurcht, die Verneigung, die gehört nur Gott. Und da beginnt dann auch für Paulus, der Widerstand, und der setzt sich dann dort fort, wo ich auf eine Ordnung treffe, die das Gute verfolgt und das Böse legitimiert. An der Stelle, wo nicht mehr gilt, was Paulus hier voraussetzt, wo es umgekehrt wird, ist auch der Widerstand erlaubt. Ja, geboten. Der Widerstand ist dann sogar geboten.
Jetzt kommen wir, und ich mag es weg vom Kaiser holen in unsere Zeit, wobei man das natürlich auch von den Worten und Begrifflichkeiten schnell vielleicht übertragen kann. Aber ich mag einmal zurückkommen auf das, was Sie mehrmals jetzt sagten. Wenn die Regierung sozusagen Gutes verfolgt, die Staatsmacht Gutes verfolgt, dann ist es okay. Und wenn sie böse, so. Aber jetzt die Definition, was ist gut und was ist böse. Wenn ich jetzt nach Amerika schaue und jetzt verstehe ich, glaube ich, sogar manche eben von diesen fundamentalen Christen, zumindest in ihrer Denke, dass sie eben sagen, hey, ich nehme mir hier die Bibel und meine daraus lesen zu können, dass Abtreibung eben nicht biblisch wäre und nicht von Gott gewollt. Ja. Und Trump einer ist, der eben gegen die Abtreibung ist. Ja. Deswegen ist er eher von Gott eingesetzt als eine Kamala Harris. Also ich verkürze das jetzt mal sehr stark. Aber.
Genau, aber ich glaube, Sie treffen damit schon die Logik vieler, die da so denken. Das Schreckliche ist, dass sie sich dann immerzu auf christliche Maßstäbe berufen, die so, glaube ich, an diesem Punkt nicht stimmen. Da bin ich jedenfalls sehr von überzeugt. Sie fragen nach dem Kriterium und ich
für gut und böse, genau.
Würde immer sagen, das Kriterium ist in harter Linie da, wo aus Recht Unrecht wird. Und das können wir ja immer daran messen, wer davon am Ende betroffen ist. Und da, wo, jetzt gehen wir mal in unserem Land zurück, 40, 50 Jahre oder 90 Jahre, da, wo sozusagen unschuldige Menschen von der Staatsgewalt verfolgt, bedroht, bedrängt und am Ende auch getötet und ermordet werden. da, wo aus Demokratie sozusagen das Gegenteil gemacht wird, da, wo die Menschenwürde und das Menschenrecht mit Füßen getreten wird, da sind wir weit jenseits dessen, dass wir uns sozusagen über einzelne politische Fragen unterscheiden. Man muss ja sehr aufpassen, man darf das Widerstandsrecht sozusagen jetzt nicht an jeder Stelle, wo man überstimmt wird, von der Mehrheit für sich in Anschlag nehmen. Das hätte einen sehr schwärmerischen Zug. Aber wir müssen immer da gucken, wo sozusagen aus staatlichem Recht staatliches Unrecht wird. Und wo der Unrechtsstaat genau mit diesen Kriterien beginnt, da beginnt auch die Pflicht von Christinnen und Christen, Widerstand zu leisten. Sie haben es gesagt, dem Rat in die Speichen zu fallen. Das ist ein Wort von Dietrich Bonhoeffer an dieser Stelle. Und wir denken in diesem Jahr, haben in diesem Jahr auch an 90 Jahre Barmer Theologische Erklärung gedacht. Das ist eine Erklärung, die sehr früh in der Zeit des Nationalsozialismus gesagt hat, es braucht jetzt hier sozusagen ein Eigenrecht der Kirche. Und zu diesem Eigenrecht gehört genau das dazu, was hier auch steht. Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Und das heißt, das gebührt nur Gott. Und da müssen wir auch einem Staat widerstehen, der darauf Anspruch erheben will.
Sie haben gesagt, damals war das auch strategisch gedacht und gesagt von Paulus in einer Zeit der Christenverfolgung. Er dachte und hoffte vermutlich, dass dadurch auch die Christenverfolgung eingedämmt werden könnte. Hat nicht geklappt.
Er hoffte auf die Anerkennung und deswegen muss man immer sehen, es ist ein Text, der aus der Minderheitssituation geschrieben ist. Er wird schwierig, wenn er in die Mehrheitssituation sich verwandelt und er wird erst recht schwierig dann, wenn wir, so wie wir es jetzt in Amerika auch haben, mit einer Situation umgehen müssen, wo auch noch die Mehrheit möglicherweise sozusagen mit falschen Argumenten die Demokratie abschaffen will.
Wir kriegen das nicht zu Ende diskutiert, glaube ich, an dieser Stelle, aber es ist eben, es ist ein großes Thema, wo es sich lohnt, reinzugehen und reinzudenken, nicht nur mit Blick auf die USA, sondern auch hier in Deutschland.
Aber ich will doch noch sagen, ein Lackmustest hilft dann immer und das sieht man den Menschen in der Regel auch an. Können Sie diese Unterscheidung des letzten Satzes durchhalten? Zoll und Steuer, dem die Steuer gebührt, Furcht und Ehre, dem die Ehre gebührt. Wer das vermischt und sich an diese Stelle selber setzen möchte oder seine Vorstellung vom Staat setzen möchte, wer hier nicht mehr unterscheidet, der hat die Grenze überschritten.
Ich finde ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Zeit, die rast im Moment. Jetzt schon wieder November und das Jahr geht auf die Zielgerade. Und dann denke ich aber auch an die Menschen, bei denen die Zeit nicht schnell genug rumgehen kann, weil sie vielleicht auf eine überlebenswichtige Spende, ein Spenderorgan warten, weil sie nach einem Test noch bis Mittwoch abwarten müssen, ob der Krebs wieder zurückgekommen ist oder ob alles okay ist. Da kann es doch nicht schnell genug gehen. Und für die Menschen, die immer noch darauf warten, dass ihre Liebsten endlich aus der Geiselhaft rauskommen, da ist jede einzelne Stunde eine Qual. Und selbst die kleine Enkelin, die Oma und Opa erst wieder zu Weihnachten wird besuchen können, auch für sie rast die Zeit gerade nicht. Zu warten kann echt anstrengend und regelrecht zermürbend sein. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir warten auf dich. Wir warten, dass du kommst, wiederkommst, uns und unser Herz erfüllst. Wir bitten dich, sei bei denen, die warten und für die das Warten fast unerträglich ist, warte mit ihnen. Gott, wir danken dir für die Zeit, die Lebenszeit, die du uns schenkst, jeder Tag, 24 Stunden Zeit aus deiner Hand, in deiner Güte, lass uns das spüren. Wir bitten dich, dass wir geduldig sind mit unseren Mitmenschen, mit allen, die Verantwortung tragen und sich nach besten Möglichkeiten mühen, mit uns selbst, geduldig, wo wir so schnell ungerecht, empört oder laut sind. Wir bitten dich auch, Gott, dass wir ungeduldig bleiben, wo Unrecht herrscht, wo Regierende und Herrschende nur an ihren eigenen Vorteil denken, wo Menschen auf den Weg in die Freiheit warten. Gib uns die Kraft, Gott, dass wir ungeduldig bleiben und da sind. Und lass uns unterscheiden, wo Geduld gefragt ist und wo Ungeduld dran ist. Wir warten darauf, dass du kommst, uns und unser Herz erfüllst. Komm doch.
Amen. Und den Beweis, dass für eine effektive Pause gar nicht viel Zeit benötigt wird, diesen Beweis gibt es jetzt.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Wenn wir einander das nächste Mal sehen, Herr Bischof, hat sich die Weltordnung möglicherweise schon verschoben, was ich nicht hoffen will. Aber die USA-Wahlen sind dann schon durch. Mhm. Allerdings müssen wir ja damit rechnen, dass das Endergebnis erst in ein paar Wochen offiziell zur Verfügung stehen wird. Aber was denken Sie denn? Was denken Sie? Wer wird das Rennen machen? Kamala Harris oder doch Donald Trump?
Ist natürlich schwer zu sagen, gar keine Frage. Ich hoffe, wie viele, dass Kamala Harris und vor allem, dass die Demokratie siegt in Amerika. Das macht uns doch große Sorge, selbst wenn wir eigentlich ja gar nicht so viel Partei nehmen wollen. Aber diese große Demokratie in der Welt und wenn man sich immer wieder anguckt, was Donald Trump in den letzten Wochen und Monaten alles so gesagt hat, dann muss einem doch Angst und Bange werden. Und ich hoffe auf die Stärke der amerikanischen Demokratie, auch des amerikanischen Volkes, an dieser Stelle ja an den Urnen Widerstand zu leisten.
Jetzt haben Sie schön auf die Frage geantwortet, was hoffen Sie, Herr Bischof? Mhm. Was denken Sie denn, Herr Bischof, wer gewinnt?
Da warte ich mal lieber ab und verlege mich aufs Warten und Beten an diesem Punkt.
Ja, Fußballergebnisse zu tippen, ist auch wirklich angenehmer in diesem Fall.
Das würde ich aber auch sagen. Und das, die Sache ist mir zu ernst, als dass
wir
da
auch ein Tippspiel machen. Ne? Genau. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und Ihren Hoffnungen schließe ich mich auf jeden Fall auch unbedingt an. Gottesdienst im Gespräch am Sonntagmorgen, am Sonntagvormittag mittlerweile. Kommen Sie gut durch die nächste Woche.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche voller Herbstfarben.